Because of technical problems, we cannot offer translation. But if there are any English native speakers or people who want to attend our my preaching, they can go to the welcome lounge. There is a translator, and there you can have translation. So we're sorry for the problems, and please feel invited to follow the sermon there. Das war mein spontaner Englisch-Einsatz heute Morgen. Ihr Lieben, und jetzt komme ich zu einem sehr ernsten Thema. Es ist so, dass ein Ehepaar in unserer Gemeinde einen kleinen Sohn geboren bekommen hat vor kurzer Zeit. Und zwar das Ehepaar Aselmann, Friedmund und Ronja, also Fritze und Ronja. Und letzte Woche haben sie mitbekommen, dass ihr Sohn sehr schwer erkrankt ist. Ist eine sehr schwere Störung des Blutbildes und das kann zu Leukämie führen. Und die müssen jetzt dürfen keinen Kontakt haben und so weiter. Der muss geschont werden. Und insofern ist das ein ganz wichtiges Gebetsanliegen für uns als gesamte Gemeinde. Und ich bitte euch, dass ihr aufsteht. Ich bitte euch, dass ihr derjenige von euch und diejenigen von euch, die Glauben an Jesus haben, das wollen wir beten, dass diese Neutrozyten, dass die steigen. Das ist nämlich das, was da jetzt irgendwie passieren muss. Biologisch kann ich euch das nicht erklären, aber da lasst uns dafür beten, dass dieses Kind gesund wird und dass es einfach jetzt dem Kind besser geht und dass die Eltern gesegnet sind. Das möchte ich jetzt tun. Manoah heißt das Kind. Manoah Aselmann. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Gott bist, der auferstanden ist von den Toten. Und ich danke dir dafür, dass du Macht hast auch über Krankheit und über Schmerz und über Leid. Und ich bitte dich jetzt, dass du Manoah anrührst, dass die Neutrozyten wieder zunehmen im Blutbild dieses Kindes. Ich bitte dich ganz konkret, dass du die Eltern segnest, dass sie jetzt erleben deine Gegenwart. Ich bitte dich, Vater, komm mit deinem Heiligen Geist, dass jetzt dort eine deutliche Veränderung passiert. Ich bitte dich, dass du die Eltern aufrichtest, dass du sie segnest, überbitten und verstehen. Vater, wir bitten dich, greif ein. Jesus, wir rufen deinen Namen aus über diesem Kind. Wir rufen deinen Namen aus über dem Leben dieses Kindes und wir beten, dass du eingreifst und dieses Kind ein Mann nach deinem Herzen wird und es diese Krankheit überwindet. Amen. Bitte nehmt Platz. In der jetzt sich bald beginnenden Adventszeit wollen wir über dieses Thema mit euch nachdenken. Zeit für Geschenke. Es ist ja so, dass wir jetzt bald die ganz klassische Jagd auf die Geschenke starten wird. Was würde meiner Frau wohl gefallen? Was würde meinen Freunden gefallen, meiner Familie? Was braucht Oma? Und so weiter. Das ist so diese Frage, die uns in den nächsten Wochen immer mehr bewegen wird. Davon gehe ich jetzt mal ganz... Was? Geschenketipps gebe ich euch besser nicht. Bei mir ist es nämlich immer auf dem letzten Drücker und ich bin ganz froh, dass ich nur ein Geschenk besorgen muss, und zwar für meine Frau, und alles andere macht sie, weil die da viel besser ist. Aber wenn wir schenken, ihr Lieben, dann ist es uns doch immer wichtig, dass das ankommt. Ja? Also ich schenke meiner Frau keinen Schlips, weil da kann sie nichts mit anfangen. Und insofern denke ich, wenn ich zum Beispiel an letztes Jahr Weihnachten denke, da habe ich meinem Sohn, oder haben wir unserem Sohn eine Playmobil-Ritterburg geschenkt. Und die haben wir bis in die Nacht aufgebaut. Also vor allen Dingen ich und mein Sohn und bis in die späte Nacht. Also so ein Geschenk, das soll gewürdigt werden. Es soll in Gebrauch genommen werden. Das soll man auch nicht einfach nur unterm Weihnachtsbaum liegen lassen. Also wenn am ersten Weihnachtstag dann noch ausgepackte Geschenke unterm Weihnachtsbaum liegen, dann ist irgendwas daneben gelaufen, oder? Die sollen ausgepackt werden, die sollen aufgemacht werden, die sollen benutzt werden und man kann sich die Socken schon mal anziehen und den Schlips ummachen, wenn man Bock drauf hat. Oder zumindest so tun, als ob man den schön findet. Und so eine Ritterburg, so eine Playmobil-Ritterburg, die soll nicht im Karton bleiben, die soll nicht als Wandschmuck dienen, sondern sie soll meinem Sohn Freude machen. Und wenn dann nachher noch andere Kinder zu Besuch kommen und man Kinderlachen hört oben, wie sie zusammen da irgendwelche Ritterschlachten auskämpfen, dann denke ich, yes, das hat sich gelohnt. Dann freue ich mich mit. Und darauf kommt es an. Und da möchte ich in den nächsten Wochen auch mit euch drauf schauen, dass Gott uns Geschenke gemacht hat. Und wir denken manchmal schon so oft, ja, kennen wir schon. Und wir lassen die Dinger unterm Weihnachtsbaum liegen, so im übertragenen Sinne. Wir denken mal, wir kennen schon alles, wir wissen schon alles. Gott hat uns so viele Dinge geschenkt. Und ich möchte in den nächsten Wochen einige Geschenke mit euch anschauen. Einmal Glaube, darum soll es heute gehen. Dann Freiheit, Kraft, Liebe, Hoffnung und Freiheit. Habe ich schon gesagt, Freude, meine ich, das war das Letzte. Und ich möchte uns neu begeistern für diese elementaren Dinge, die Gott uns geschenkt hat, dass wir sie uns bewusst machen wieder neu, weil wir häufig den Fehler machen, dass wir sagen, ja, ich kenne das alles schon. Zum Beispiel das Thema Glaube, ja, ich weiß, was Glauben ist. Ich habe mich neu wieder mit diesem Thema beschäftigt und immer wieder gemerkt, boah, was steckt da drin? Was ist da für ein Potenzial drin für unseren Alltagsglauben? Also lasst uns da uns dafür öffnen, für das, was wir da vorhaben jetzt in den nächsten Wochen. Dass das nicht unausgepackte Geschenke sind, so nach dem Motto, ja Papa, schön, dass du da eine Ritterburg gekauft hast, ich habe jetzt keinen Bock damit zu spielen. Sondern lasst uns da darauf einlassen. Heute, wie gesagt, soll es um das Thema Glauben gehen. In unserer postmodernen Zeit, in unserer Kultur, da denken ja häufig viele Leute, Hauptsache man glaubt an irgendetwas. So der Placebo-Effekt. Religion ist Placebo. Hauptsache man glaubt, wenn man dann Bock drauf hat. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Und das ist ja so in unserer Gesellschaft, da ist ja für den christlichen Glauben häufig kaum noch Verständnis da. Ich habe gehört von einem Manta-Fahrer, ihr wisst ja, Manta-Fahrer sind nicht so besonders begeistert schon, aber Manta-Fahrer, man sagt ihnen ja nach, dass sie etwas einfach gestrickt sind. Der hat eine Nonne gesehen und hat sie mitgenommen und dann steigt diese Nonne bei ihm in den Manta ein und dann sagt die Frau, mein Sohn, es überrascht mich, dass du ausgerechnet mich mitnimmst. Und dann sagt der Manta-Fahrer zu der Nonne, Batmans Freunde sind auch meine Freunde. Ja? Also da ist überhaupt kein Background mehr von christlicher Kultur. Was ist eine Nonne? Die sieht aus wie Batmans Freundin. Also kaum noch ein Bezug dazu. Und in unseren christlichen Kreisen haben wir häufig auch ein merkwürdiges Verständnis von Glauben. Da geht es um den Glauben an den Glauben. Da wird der Akt des Glaubens zu einer Leistung. Und da ist unglaublicher Missbrauch betrieben worden. Wenn du zum Beispiel Geld spendest, dann wird Gott es dir vielfach zurückgeben. Und dann wurden häufig gesagt, ja, und am besten noch in meinen Dienst und in meine Gemeinde und solche Dinge. Glaube wird zum Zweck, damit ich reicher werde dann. Und ich habe das persönlich ganz schwer erlebt, als ich Christ geworden bin. Kurze Zeit später bin ich schwer krank geworden. Ich habe das in Facetten immer mal wieder erzählt. Und das ist so ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, dass ich immer wieder auch daran erinnert werde. Unter anderem auch, was das mit meinem Glauben gemacht hat. Wohlgemeinte Christen haben mir damals Briefe geschrieben und haben gesagt, Jan, du musst nur glauben, dass Jesus deine Schmerzen getragen hat. Und ich hatte, wie gesagt, schon ein Jahr lang brutalste Schmerzen im Gesicht. Und ich bin schier verrückt geworden. Ich habe mir gedacht, wenn das da drin steht in Jesaja 53, dass Christus oder dass das Lamm für unsere Sünden und für unsere Krankheit gestorben ist und ich nicht mehr in der Lage bin, zu glauben, dass meine Schmerzen weg sind, die ja im Vergleich zu meiner Erlösung viel, viel geringer sind, dann habe ich ja auch keine Erlösung, weil meine Schmerzen sind noch da. Das heißt also, auch da wurde Glaube für mich zu einer Leistung. Leute haben gesagt, Jan, du musst dich nur anstrengen im Glauben. Dann wird das schon weg sein. Auch das, aus meiner Sicht, eine theologische Schieflage, die in unseren frommen Kreisen den Glauben in ein ganz negatives Blick rückt und wo der Glaube bei vielen Menschen zu einem schwierigen Wort wird. Zu einem Wort, was Angst auslöst. Und mir ist ganz wichtig, dass Glaube, wenn ich da heute drüber spreche, dass Glaube auf einer Tatsache beruht. Der einzig rettende Glaube ist eine historische Tatsache und das ist ein Fakt. Darauf bezieht sich der christliche Glaube. Es hat stattgefunden in der Geschichte vor 2000 Jahren. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Blick wieder ganz klar bekommen. Was bedeutet Glaube? Nicht mein Glaube an den Glauben, sondern Glaube ist ein an eine Person in Zeit und Raum. Und vielleicht hast du auch diese Frage gehabt, wo du sagst, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, überhaupt zu glauben. Oder du hast Situationen in deiner Vergangenheit, wo du sagst, oh, habe ich da nicht genug geglaubt? Und es ist wie so eine schwere Last auf den Schultern, wo man sich dann denkt, oh, hätte ich doch vielleicht mehr geglaubt? dann wäre das alles vielleicht ein bisschen leichter geworden oder wie auch immer. Oder wäre das nicht passiert? Man macht sich Schuldgefühle. Oder dass man sich denkt, oh, mein Glaube ist so klein. Wenn ich doch nur so glauben könnte wie der große XY-Glaubensheld, der uns da über den Fernsehsender flimmert, wie auch immer, wo wir denken, boah, wenn ich so glauben könnte. Oder wie der Pastor. Wenn ich so glauben könnte wie der Pastor. Ihr Lieben, ich sage euch, ich glaube genauso wie du und ich. Ja? Ich bin kein besserer Gläubiger als du. Sondern ich habe solche Glaubenszweifel manchmal, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ich mache mich immer wieder fest an dem einen. Also ich möchte dich ermutigen, das ist keine Predigt, in der du dich nachher schlecht fühlen sollst, nach dem Motto, ja, die großen Glaubenshelden, sondern es soll dich ermutigen, Glauben neu zu entdecken, als ein Geschenk, was Gott dir macht. Und wie kann ich in einer Welt über den Glauben an Jesus Christus sprechen, in der die meisten Menschen damit Unwissenheit und Ungewissheit meinen? So nach dem Motto, ich glaube, morgen ist das Wetter besser als heute. Das ist in unserem Sprachgebrauch so. Glaube bedeutet, es könnte sein, könnte auch nicht sein. Und deswegen verlasse ich mich lieber auf Wissenschaft. Und deswegen verlasse ich mich lieber auf meinen Verstand. Und deswegen verlasse ich mich nicht auf den Glauben. Und meine These ist die, als Christ müssen wir unseren Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Ich habe das auch nicht getan. Und du hoffentlich auch nicht. Der Verstand ist ein Organ, mit dem wir wahrnehmen können, mit dem wir Erkenntnis und ein Urteil bilden können in dieser sichtbaren Welt. Und dafür ist es gut. Ein Geschenk Gottes. Wir sollten unseren Verstand benutzen. Aber es gibt Dinge, die man im Übernatürlich nicht einfach natürlich erkennen kann. Dafür braucht es Offenbarung, sagt die Theologie. Das können wir nicht natürlich mit dem Verstand erkennen. Da braucht es Offenbarung. Und Christus ist die Offenbarung von Gott. Was könnten wir sonst über Gott wissen? Wir könnten nur Ahnungen haben. In allen Religionen gibt es eine Ahnung von Gott. Deswegen müssen wir die anderen Religionen auch nicht verteufeln. Sondern wir können sagen, in allen Religionen oder in vielen Religionen gibt es einen Kern von Wahrheit, einen Funken von Wahrheit. Aber als Christen glauben wir, dass nur in der Person Jesus Christus Gott gesagt hat, hier bin ich. Ich bin Gott. Schaut mich an. Und wenn du wissen willst, wie der Vater dich liebt, dann schau auf mich, auf Christus. Das ist die frohe Botschaft. Offenbarung braucht es. Das heißt, etwas, was vorher verborgen war, was immer da war, aber was für unsere natürlichen Organe, Sinnesorgane nicht erkennbar war, braucht es Offenbarung. Das heißt, der Vorhang musste weg sein. Und das ist vor 2000 Jahren passiert. In einem kleinen Stall in Bethlehem ist ein Kind geboren. Und die Welt hat angefangen zu staunen. Da sind die Menschen von weit her gekommen. Könige aus dem Morgenland haben dieses Kind angebetet, das da in Dreck gelegen hat. Und haben erkannt, das ist der Sohn Gottes. Das ist ein König der Könige. Blaise Pascal, ein ganz bekannter Wissenschaftler, hat gesagt, das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Der Glaube muss mit ganzem Herzen passieren. Und das schließt den Verstand ein, aber auch den Willen und meine Gefühle. Und vor allen Dingen einen von Gott lebendig gemachten Geist. Das bedeutet es, wenn Gott seinen Heiligen Geist in uns hineingibt, wenn Glauben in unserem Herzen steht und wir Christus ergreifen, kommt der Heilige Geist in unser Herz. Wir werden geistlebendig und bekommen Kontakt zu Gott, wo wir vorher tot waren, keine Sinnesorgane hatten. Der Geist macht uns mit Gott kommunikationsfähig. Ich bitte dich mal, dass du mir mal den Stuhl gibst. Ich hatte den vorhin schon extra los gemacht. Ich möchte jetzt mal ein Experiment mit euch machen. Wenn du jetzt das erste Mal da bist, möchte ich dir nämlich zeigen, was Glauben ist. Ich hoffe, ihr könnt euch darauf einlassen, es passiert nichts Schlimmes. Also, Glauben, was bedeutet Glauben? Glauben bedeutet Vertrauen. Wirklich loslassen an Gott. Und ich möchte jetzt mal auffordern, bei aller aufzustehen, es passiert nichts Schlimmes. Die Augen zu schließen, Augen zu. So, jetzt gehe ich mal hin und ziehe von einem von euch den Stuhl weg. Und jetzt setzt ihr euch mal alle hin. Ach Mist, das hat nicht funktioniert, weil ihr mir vertraut habt, dass ich euch hier keinen Stuhl... Ich hatte einfach gedacht, dass eigentlich müsstet ihr stehen bleiben. Okay, bleibt mal alle stehen. Das Prinzip hat nicht funktioniert, ich war zu schnell. Ich habe mir gedacht, wenn ich euch jetzt sage, ich ziehe euch einen Stuhl weg, einen Stuhl ziehe ich euch weg und ihr alle habt die Augen und ich denke, Mist, war der jetzt bei mir, war der jetzt bei mir, war der jetzt bei mir? Könnt ihr euch vorstellen, es hat nicht ganz geklappt, gebe ich zu. Aber... Okay, ihr merkt, ihr habt die Stühle alle noch. Glauben bedeutet also jetzt, mein ganzes Lebensgewicht, meine ganze Sünde auf den Stuhl zu setzen, die Beine hochzunehmen. Macht mal. Wem vertraut ihr da gerade euer Leben an? Dem Stuhl. Keiner hat euch gesagt, dass nicht vielleicht jemand da vorher mit einer Eisensäge, ich hatte mir überlegt, dass ich... Nein, nur so zu tun, als ob. Also einen Film zu machen, wo ich hier reinkomme, aber dabei hatte ich nicht mehr genug Zeit, aber ich erzähle es euch trotzdem. Einen Film zu machen und zu tun, als ob ich einige Stühle ansiege und dann hätte ich mal eure Gesichter sehen wollen. Aber das meint Glaube. Glaube meint, ich vertraue mich diesem Stuhl an. Warum macht ihr das? Weil ihr wisst, die FCG verarscht euch nicht. Wir haben Stühle, die sind zwar nicht alle toll und schön, aber sie halten. Ja? Also deswegen setzt ihr euch auf den Stuhl. Und das bedeutet Glauben. Mein ganzes Leben, mein ganzes Gewicht auf eine Person zu werfen. Mein ganzes Vertrauen auf eine Person. Und die hat sich offenbart in Jesus Christus. Und darauf möchte ich mit euch heute ermutigen und euch neu für diesen Glauben begeistern. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Hebräerbrief, Hebräer 11. Da heißt es: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Glauben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das ist eine Kardinalstelle, wo es um eine Definition des christlichen Glaubens geht. Und ich ermutige euch, diesen Text mal zu Hause nochmal weiterzulesen. Da geht es nämlich dann weiter. Da schauen wir uns nicht mehr alles im Detail an. Das ganze Thema geht weiter auf einen Punkt. Kapitel 11, Vers 40, wo es dann heißt, dieses Werk ist noch nicht vollendet, das Werk des Glaubens ist noch nicht vollendet. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen, heißt es dort, und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Der Schreiber des Hebräerbriefes, wer auch immer das gewesen ist, das weiß man nicht ganz genau, malt uns hier etwas vor Augen, die großen Helden des Glaubens in Israel. Und er sagt dann, diese Leute haben die Verheißung noch nicht bekommen. Warum nicht? Weil du noch läufst. Du gehörst damit dazu. Du bist Mitglaubensheld. Das Thema ist noch nicht durch. Gott baut sein Reich immer noch. Und wir sind dabei. Und dann geht's weiter. Das liebe ich ja. Kapitel 12, Vers 1. Da steht ein fettes Darum aber wir. Dieses ganze Kapitel 11, diese Glaubenszeugen. Darum aber wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Darum, weil unser Glauben, unser Glaubensleben, das, was aus unserem Leben hervorkommen soll, als Frucht, dazu gerechnet werden soll. Darum lasst uns nicht auf die Umstände schauen, nicht auf das Sichtbare schauen, sondern lasst uns schauen auf Christus. Lasst uns schauen, wie das Unsichtbare in das Sichtbare hineinkommen kann. Dazu sind wir gerufen. Wir sollen es nicht von der Sünde, die uns leicht umstrickt, festhalten lassen, dass wir im Hier und Jetzt gebunden sind, sondern frei werden für Gott. Das ist eine Folge dessen, dass wir glauben. Und darüber gibt der Hebräerbrief hier eine Definition, was das überhaupt ist, Glauben, nämlich in Vers 1. Ich gehe mal kurz zurück. Es ist eine feste Zuversicht, heißt es, dessen, was man hofft. Zuversicht im griechischen Hypostasis bedeutet wörtlich übersetzt unterstellen. Das Druntergestellte, das ist das Fundament. In der Elberfelder heißt es, wird dieser Vers so übersetzt: Der Glaube ist aber eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Du kannst auch sagen, der Glaube ist das Fundament für deine Hoffnung. Der Glaube bezieht sich auf Unsichtbares, auf das, was man erhofft. Aber das bedeutet nicht, dass der Glaube rein subjektiv ist, sondern der, auf den wir stehen, ist Gott. Natürlich sehen wir Gott nicht mit unseren natürlichen Augen. Aber Glaube bedeutet, ich setze mich auf diesen Stuhl. Egal was kommt, ich setze mich auf diesen Stuhl. Auf diesen hier. Da setze ich mich drauf. Das bedeutet Glauben. Es ist zweitens ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Die Elberfelder übersetzt hier ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Elechnos, das griechische Wort, da geht es um einen Begriff aus der Jurisprudenz, wo jemand überführt wird. Wo man am Ende auch sagt, okay, ich war's. Hab's verstanden. Ihr habt mir hier alle Beweise vorgelegt, ich bin schuldig. Dieser Prozess des Überführens, wo man wirklich sagt am Ende, okay, alles klar. Und es geht also darum, dass man auch auf etwas erwartet, dass man Grund für eine Hoffnung hat. Das heißt, ich muss das jetzt noch nicht sofort zwangsläufig sehen. Das ist ja auch kein Glaube. Wenn ich sofort immer simsalabim die Ergebnisse habe, dann ist das kein Glaube. Sondern hier ist auch später in Vers 12, geht es um Geduld und Ausdauer und Kampf. Und das ist nicht so, hey, happy, clappy, ich laufe so mit meinem Christsein so durch die Gegend, das ist alles easy peasy und so. Das ist manchmal ein Kampf. Und dann Vers 6, da heißt es, der Glaube ist der Zugang zu Gott. Glaube ist die Bedingung, um die Gegenwart Gottes zu kommen, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes hier. Aber was meines Erachtens noch viel wichtiger als die Definition ist, ist das, was die Leute als Resultat getan haben. Wie gesagt, das Who is Who der christlichen, der Geschichte Israels, das beginnt bei Abel, der das richtige Opfer darbrachte. Dann Henoch, der wandelte mit Gott. Man würde sagen, bei einem Liebespaar, die wandeln miteinander. Sind halt permanent zusammen. Und dann auch Abraham, der tauschte im Alter von 80 Jahren seine Heimat für ein Zelt und hatte im hohen Alter noch ein Kind gezeugt und war schließlich sogar bereit, dieses Kind zu opfern. Hat Gott dann natürlich eingegriffen, für diejenigen, die Geschichte nicht kennen. Abraham hatte einen geliebten Sohn, hat sich so ein Kind gewünscht und hat Gott ihm ein Kind geschenkt. Und dann fragt Gott ihn, kannst du dieses Kind opfern? Und ihr könnt euch vorstellen, wie es einem Vater geht, wenn Gott sagt, du sollst dein Kind opfern. Und er baut einen Altar und legt sein Kind darauf. Und im letzten Moment sagt Gott, nein, ich möchte niemals Menschen opfern. Aber ich wollte dein Herz prüfen. Ich wollte wissen, ob du mich echt liebst. Das ist ein Glaubensheld. Das ist ein Glaubensheld. Und Mose, der dann beschrieben wird, oder dessen Eltern es riskiert, ihr Leben riskiert haben, um Mose zu retten. Oder Mose selbst, der lieber den Palast in Ägypten verlassen hat, um sein Volk zu befreien aus der Sklaverei. Das ist eine beachtliche Liste von Menschen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt dann selber, ja, was sollte ich noch alles erzählen von David und Simson, Jephthah und wie sie alle heißen. Jephthah steht da, glaube ich, nicht, aber auf alle Fälle, einige Helden werden dann noch so aufgezählt und hat gesagt, so am Ende so sinngemäß, das sind so viele Geschichten, malt euch diese Menschen mal vor Augen. Zeichen und Wunder, Wahnsinn, was Gott alles getan hat. Und dann in Vers 35 kommt ein großes Aber. Aber andere sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die bessere Auferstehung erlangen. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafspelz und so weiter. Das sind nicht nur die Helden, wo alles gut geklappt hat. Das sind die Leute, die für ihren Glauben umgekommen sind. Also hier steht auch das Leid uns vor Augen. wo Leute dran geblieben sind und gesagt haben, du kannst mir das Leben nehmen. Wie die drei Freunde von Daniel. Du kannst uns das Leben nehmen. Und wenn wir sterben, wir werden diesen Gott Israels nicht verleugnen. Und die sind, da hat Gott dann wieder eingegriffen, aber sie hatten diese Haltung, die haben die Haltung gehabt, ich werde nicht Gott verleugnen. Ich werde lieber sterben. Also beides, die Zeichen und die Wunder, die großen Dinge, die Gott tut und auf der anderen Seite auch großes Leid, Verfolgung, beides steht da in der Wolke der Zeugen um uns herum. Aber es wird kein Wort darüber gemacht im Hebräer 11, was sie über ihren Glauben dachten oder wie sie fühlten, sondern es geht darum, was sie mit diesem Glauben gemacht haben, was das, die Folge davon war. Sie haben das Unsichtbare ins Sichtbare übertragen. Sie haben die Zukunft Gottes in die Gegenwart hineingetragen. Das haben wir gerade auch, als Steffen das gesagt hat. Wir als Gemeinde wollen die Zukunft in die Gegenwart holen. Habt ihr es gemerkt? Als Steffen gesagt hat, so wird es im Himmel immer sein. Ihr lieben Menschen aus anderen Nationen, danke, dass ihr da seid, weil wir erleben hier ein Stück Zukunft in der Gegenwart. Im Himmel gibt es nicht mehr weiß und schwarz und rot und gelb, sondern wir sind alle eins in Christus. Und das leben wir jetzt schon. Das ist frohe Botschaft. Das ist das, was uns hier vor Augen geführt, was die Menschen dort getan haben. Sie holen das Himmlische in das Irdische. Der Geist Gottes lebt in uns. Gott befähigt mich. Deswegen gehe ich in die Situation rein mit einer anderen Perspektive. Ich will euch das ganz ehrlich sagen. Gestern hat Jürgen mir Bescheid gesagt, dass Manoah krank ist. Und im ersten Moment habe ich ein Kloß im Hals gehabt. Und habe gesagt, das gibt's doch nicht, Gott. Verzweiflung machte sich in mir breit. Ich kann mir vorstellen, weiß ich nicht genau, ob ich es mir ehrlich vorstellen kann, aber ich kann mir vorstellen, wie man sich als Vater fühlt, wenn man so eine Diagnose hört. Und mein zweiter Gedanke war der, ich möchte die Gegenwart Gottes in diese Situation hinein beten. Ich will nicht verzweifeln. Ich möchte daran festhalten, dass Gott der Gott ist, Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass er ein Gott ist, der Wunder tun kann. Und wenn er kein Wunder tut, dann werde ich ihn trotzdem preisen. Und dann haben wir zusammen gebetet. Da ist es für mich ganz praktisch geworden. Wir holen das Übernatürliche ins Natürliche. Da ist kein natürlich ist das etwas häufig schwierig in solchen Situationen, auch angesichts des Todes, der ja immer als großer Endpunkt im Leben dasteht. Aber, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir, ich habe gestern bei der Interessengruppe Vorbereitet Sterben über dieses Thema unter anderem gesprochen, und wenn wir an einem Grab stehen als Christen, dann verkündigen wir nicht das Ende. Wir verkündigen nicht den Tod, sondern wir verkündigen die Auferstehung. Wir haben Hoffnung und obwohl wir traurig sind, natürlich sind wir traurig, weil ein Mensch weg ist, aber der Mensch ist nicht für immer weg. Er ist nur an einem anderen Ort. Und wir sind nach wie vor mit ihm, mit Christus. Durch Christus sind wir mit ihm verbunden. Er ist uns vorausgegangen. Er ist nicht weg. Das ist das, was wir angesichts des offenen Grabes verkündigen. Das ist unsere frohe Botschaft. Das ist das, was uns Hoffnung macht. Wo man im Natürlichen vielleicht denkt, hier ist der Ofen aus, hier ist nichts mehr zu hoffen. Darum geht's. Was können wir von diesen Männern und Frauen lernen? Was spricht ihr Leben zu uns? Waren das nur die großen Glaubenshelden, weil sie so einen starken Willen hatten? Und wie geht es uns mit solchen Aussagen, wenn Jesus zum Beispiel über den Glauben sagt, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesen Bergen spräche, heb dich und wirf dich ins Meer und zweifle nicht in seinem Herzen, sondern glaub, dass es geschehen würde, dass, was er sagt, so wird es geschehen. Ich möchte dich, auch wenn du schon lange Christ bist und solche Bibelverse hörst und innerlich denkst, komplexe, 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 ich habe so einen Glauben nicht, möchte ich dich heute Morgen wieder ermutigen. Es geht nicht um deinen kleinen Glauben, sondern es geht um den großen Gott. Wenn Jesus diese Texte genommen hätte, um Glaubensriesen hervorzubringen, dann hätte er die frohe Botschaft nicht zu den Leuten gebracht, zu den Armen, zu den Betrübten, zu den Hoffnungslosen, den Ausgestoßenen, zu den Hungrigen hat er das Reich Gottes gebracht. Das waren die Leute, die keine Hoffnung mehr hatten. Und da ist er hingegangen. Nicht der Glaube an sich, nicht der Akt des Glaubens ist entscheidend. Miroslav Wolf sagte so wunderschön, Glaube ist nicht etwas, was wir Gott geben, dann wäre es ein Werk und ein dummes noch dazu. Denn es wäre ein Werk, das wir tun, obwohl niemand etwas davon hat. Es geht nicht um deinen Glauben als ein Akt, den Gott irgendwie von dir erwartet. So, du musst jetzt irgendwie groß sein und Gott steht da im Himmel mit seinem Glaubenstachometer. Wie viel Sakrometer Glauben hat er jetzt? Reicht das für eine Heilung? Reicht das nicht für eine Heilung? So ist Gott nicht. Sondern Gott ist der, auf den wir unsere ganze Hoffnung legen. Glauben, das bedeutet zu erkennen, wer ich bin, sagt der Hebräerbrief ja auch, nämlich ich komme zu meinem Schöpfer mit leeren Händen. Ich bin Empfangender. Und es ist zu erkennen, wer Gott ist. Nämlich der Schöpfer der Welt und mein Retter, Jesus Christus. Das in Kontakt zu bringen. Und die Bibel spricht von Glauben manchmal in der Vergangenheitsform. In dem Moment, wo man Christ wird, da benutzen die Schreiber immer eine Vergangenheitsform. Damals, als ihr gläubig geworden seid. Aber der Johannes schreibt in seinem Evangelium meistens vom Glauben in der Gegenwart. Das heißt also, Glaube bedeutet nicht nur einen Punkt in der Vergangenheit, wo ich mich mal für Jesus entschieden habe, sondern es bedeutet etwas, und dann schreibt das Johannes im Präsens, wo es immer wieder, es geht immer weiter, wir müssen am Glauben dranbleiben. Das heißt also, es ist etwas Kontinuierliches. Etwas, das eben der Hebräerbrief mit Ausdauer und Geduld beschreibt. Und ihr Lieben, in der Ewigkeit werden wir weiter durch Glauben eine Beziehung zu Gott haben, natürlich mit einer anderen Form. Aber dieser Aspekt von Vertrauen, von Treue, Zuverlässigkeit Gottes, auf den wir uns verlassen, wird da immer noch der Fall sein. Weil im Korintherbrief schreibt Paulus, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Glaube, Hoffnung, Liebe, die wird es auch in der Ewigkeit noch geben. Glaube wird auch dort noch mich mit Gott verbinden, dass er treu ist, dass er fest ist. Glaube bedeutet also nicht, dass wir uns klein und mickrig machen und unsere Komplexe da, feiern, sondern Glaube feiert das, was wir sind. Gottes von ihm befähigte Geschöpfe und es befreit uns so zu unseren größten Lebensaufgaben. Es geht also darum, dass unser kleiner Glaube an einen großen Gott reicht. Und das ist das Geschenk in der Person Jesu Christi. Dass Gott sich erkennbar gemacht hat. Dass Gott sich offenbart hat. Dass Gott sich gezeigt hat und wir einen Fixpunkt haben, trotz unserer Angst, trotz unserer Umstände, wo wir hinschauen können, nicht auf unsere mickrigen Gefühle, ob wir nun glauben oder nicht glauben, sondern dass wir etwas außer uns haben, außerhalb von uns haben, wo wir hinschauen können, eine Person, der auferstandene Christus. Paulus schreibt es im Galaterbrief so, ehe aber der Glauben kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und eingeschlossen, bis der Glaube offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Paulus benutzt dieses wunderschöne Bild. Als Christus in die Welt gekommen ist, da ist es aufgebrochen gewissermaßen. Da gab es vorher das Gesetz, du musst, du sollst, was viele Menschen auch als Christen manchmal noch erleben. Aber ich sage dir eins, der Zuchtmeister hat über dich kein Recht mehr. Du musst, du sollst, das ist nicht mehr das, was dein Leben bestimmen soll, sondern Christus soll dich dein Leben bestimmen. Darauf kommt es an. Und als Christus in diese Welt gekommen ist, da ist Glauben stärker geworden, das Glauben greifbar geworden für uns als Christen. Wir leben in einer so wunderbaren Zeit, dass wir da immer im Geist hinschauen können. Der Glaube ist ein ankommender Glaube. Mit Christus ist er in dieser Welt angekommen. Advent. Christus ist in dieser Welt angekommen und er wird ein zweites Mal wiederkommen. Und so kommt Gott in unsere Welt. Und das können wir auspacken, dieses Geschenk. Es ist Glaube, das diesen Bezugspunkt hat. Jesus, den Auferstandenen. Und das hat Folgen, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde. Dieser Glaube soll zur Tat werden. Und die erste Tat, der erste Glaubensgehorsamsschritt, wie es Karl Barth sagt, ein bekannter Theologe aus dem letzten Jahrhundert, der hat gesagt, der erste Glaubensgehorsamsschritt ist die Taufe mit Wasser, im Wasser. Das ist der erste Moment und darum verortet er die Taufe auch in der Dogmatik, in der Ethik. Also das, wo es um das praktische Leben geht, um das Verhalten von Christen geht, wo er sagt, Das ist der erste Glaubensgehorsamschritt. Wenn du an Jesus glaubst, lass dich taufen. Wenn du an Jesus glaubst, lass dich im Wasser taufen. Und du hast bei uns in der Gemeinde bald die Chance dazu, das zu tun. Wir werden am 11.12., also vormittags ist die Taufe, nachmittags im Flüchtlingsheim, könnte ich schon mal alles, den ganzen Tag rot ankreuzen im Kalender. Da ist der Taufgottesdienst hier. Und wenn du an Jesus glaubst, aber noch nicht im Wasser getauft bist, herzliche Einladung, sei dabei, lass dich taufen. Am 26.11. nachmittags ist ein Taufkurs, da kannst du gerne da teilnehmen. Der erste Glaubensgehorsamschritt. Sei dabei. Wenn Jesus der Fixpunkt, der Bezugspunkt in deinem Leben geworden ist. Glaube bedeutet dann aber auch, im Vollzug des Lebens, dass wir unser Leben unter die Ordnung Gottes bringen. Das bedeutet nicht mehr unter dem Gesetz zu sein, sondern unter dem Gesetz Christi zu sein. Das bedeutet, mein Körper zum Beispiel gehört nicht mehr mir. Wenn ich verstanden habe, dass Gott mein Schöpfer ist, der auch mein Retter ist, dann wird deutlich, dass er mich geschaffen hat. Er hat mich also auch mit diesem Leib gemacht. Und dieser Leib gehört nicht mir, sondern ich bin geschaffen, ich bin gewollt. Das heißt, ich brauche meinen Körper nicht einfach in irgendwelchen Dingen hingeben. Ich glaube, dass wir über solche Themen wie Sexualität an der Stelle unbedingt nachdenken müssen als Christen, immer wieder neu. Sexualität, dass es den richtigen Rahmen findet. Und nicht so, wie es in unserer Welt häufig erzählt wird, wo es dann darauf ankommt, dass meine Lust schnell befriedigt wird. Dein Körper gehört Gott. Und die Sexualität soll an dem Ort gelebt werden, den Gott dafür vorgesehen hat. Das bedeutet zum Beispiel, dass deine Finanzen nicht mit dir gehören. Wenn du erkannt hast, dass dein Schöpfer, der dich versorgt mit allem, was du zum täglichen Leben brauchst, dein Versorger ist, dein Retter ist, dann bekommt man sollte man einen neuen Blick und eine neue Perspektive auch für den Umgang mit Finanzen bekommen. Wo man sagt, okay, ich bin beschenkt und als Ausdruck meines Glaubens gebe ich einen Teil davon zurück. Ich teile meinen Besitz. Ich gebe etwas weg, ich teile es mit den Armen. Ich gebe etwas her ins Reich Gottes. Das ist das, was als Bezugspunkt in Hebräer 12 genannt wird, wo es dann heißt, legt Dinge ab, die euch beschweren. Wisst ihr was? Jesus sagt, die Finanzen zum Beispiel, da gibt es einen Geist, in der unsichtbaren Welt gibt es einen Geist, der heißt Mammon. Unser ganzes System ist von diesem Geist dominiert. Viele Menschen nehmen sich das Leben, weil sie kein Geld mehr haben. Oder weil sie Angst haben, etwas zu verlieren. Da kannst du dir die Frage stellen, was regiert dein Herz? Und Jesus will, dass unser Herz frei ist. Frei von Mammon, frei von solchen Dingen. Und dass wir uns von solchen Dingen losmachen. Und dass wir anfangen zu laufen im Glauben, im Hinblick auf Jesus. Und das ist kein Sofortglaube. So nach dem Motto, Jesus, jetzt habe ich doch geglaubt, jetzt musst du auch Ergebnisse liefern. Sondern lasst uns aufsehen auf Jesus. Das ist der Bezugspunkt und das bleibt der Bezugspunkt. Mich hat das in meinem Glaubensleben total verändert. Ich habe eine turbo-charismatische Phase in meinem Leben durch, wo ich gedacht habe, wie kann ich nur mehr Glauben kriegen? Und wie gesagt, es kommt nicht auf den Akt des Glaubens an, sondern es kommt auch darauf an, dass wir Christus immer besser erkennen. Und wenn wir beschenkt sind mit diesem Glauben, wenn wir verstanden haben, auf wen wir da permanent schauen, dass das nicht irgendein Gott ist oder irgendeiner, sondern dass das der Herr der Herren ist. Dass das derjenige ist, der den Tod besiegt hat. Wenn wir den vor Augen haben, dann gehen wir in Lebenssituationen hinein und sagen, meine Gefühle sagen mir, bete nicht für den Kranken. Meine Gefühle sagen mir, erzähl ihm nichts von Jesus. Meine Gefühle sagen mir, ach, was denken die denn alle? Und du sagst dir, im Geist, ich schaue im Geist auf Christus und lass mich nicht von meinen Gefühlen regieren. Ich habe das schon so oft erlebt, dass ich in Situationen hineingekommen bin, aus der menschlichen Perspektive, die hoffnungslos war. Und ich sage, okay, was mache ich jetzt? Ich entscheide mich, diese Situation aus der Perspektive Jesu zu betrachten. Ich gebe keinen Menschen auf. Ich gebe keinen Menschen auf, wenn er krank ist. Und das bedeutet nicht, dass jeder gesund geworden ist. Aber da, wo Menschen letztlich an ihrer Krankheit gestorben sind, da gehe ich an das Grab und sage, dem geht es jetzt viel besser. Das ist die Hoffnung, die trotzdem in mir da ist. Ich habe Fragen, wenn ich in den Himmel kommen werde. Ich habe garantiert Fragen haben zu Jesus, also Jesus fragen. Das verstehe ich nicht. Das ist normal. Aber ich höre nicht auf, für Menschen zu beten. Ich höre nicht auf, zu glauben, dass Gott sein Reich baut, auch heute noch. Und wenn Menschen da sind, in Familien, wo der eine an Jesus glaubt und der andere nicht, dann sage ich, ich bete mit dir, dass dein Mann oder deine Frau Jesus kennenlernt. Ich gebe nicht auf, ich schaue aus der Perspektive Gottes drauf. Und wenn wir 10 Jahre dafür beten müssen oder 20 Jahre dafür beten müssen oder 30 Jahre dafür beten müssen, wir leben in Zeit und Raum, Gott ist ein ewiger Gott. Für den ist Zeit überhaupt kein Problem. Und wir werden unseren Glauben nicht niederlegen, sondern ich werde mich festmachen und werde diesen Menschen in der Fürbitte mit Gott in Kontakt bringen. Darauf kommt es an, liebe Schwestern und Brüder. Das ist Glaube aus meiner Sicht. Da ist in meinem Inneren etwas verändert worden. Dass ich nicht mehr verzweifle an meinen Versagen, wo ich im Glauben es nicht hingekriegt habe, wo dann jemand doch krank geblieben ist. Ich bete für Kranke, weil Jesus es sagt, fertig. Ich verkündige die frohe Botschaft, weil Jesus mir den Auftrag gegeben hat, das zu tun, fertig. Kriege ich auch noch nicht immer gut hin. Aber es wird besser. Und so auch mit uns allen hoffentlich. Und es geht nicht darum, dass wir den Glauben wie so eine Art psychische Vorbereitung für eine spätere Heilung brauchen, sondern wir brauchen Christus. Und das zum Beispiel haben die 4 Freunde getan, die ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht haben. Damit komme ich auch zum Schluss. Ich mache es ganz kurz. Da sind 4 Freunde, die haben einen Freund, der ist gelähmt. Sie nehmen ihn auf eine Trage und bringen ihn zu Jesus. Da ist gerade ziemlich viel los bei Jesus. Und sie gehen auf das Dach und decken das Dach ab und lassen ihren Freund runter. Und wisst ihr, was da in der Bibel steht? Einige von euch wissen es vielleicht, aber worauf ich hinaus will, wisst ihr nicht. Da heißt es dann, da nun Jesus ihren Glauben sah. Als ich das vor kurzem noch wieder gelesen habe, habe ich an meine Zeit gedacht, als ich so schwer krank war und ich keinen Glauben mehr hatte. Ich habe monatelang nicht mehr die Bibel gelesen, ich habe auch nicht mehr gebetet. Und dann haben wir aber, meine Frau und ich, doch nochmal diese Stelle morgens irgendwann mal gelesen. Meine Frau, die heute nicht da ist, aber die ich für diese Situation immer ehren werde, für vieles andere auch, aber das ist eine Situation, wo ich ihr immer dankbar für bleiben werde, wo sie gesagt hat, Jan, du hast keinen Glauben mehr, aber ich, für dich. Und ich rufe jetzt Leute an. Und dann hat sie die E-Mails geschrieben und hat sie Leute angerufen und dann haben die Rückmeldung gekriegt, ja, wir packen auch mit an. Und dann wusste ich, dass um mich herum Leute sind, die mich tragen. Ich habe keinen Glauben mehr gehabt. Ich hätte mir fast das Leben genommen. Weil Schmerzen im Gesicht sind die schlimmsten Schmerzen, die ein Mensch haben kann. Wenn man das monatelang, 2 Jahre lang hat, dann haben die Ärzte zu mir gesagt, Herr Achtermann, wenn es Ihnen nicht mehr geht, gehen Sie in die Psychiatrie, lassen Sie sich einweisen, wenn es nicht mehr geht. Und sie hat angepackt. Und viele andere haben mit angepackt. Wenn wir diesen Glauben, diese innere Perspektive auf Jesus haben, dann kann die Situation in der Gegenwart sehr, sehr hoffnungslos sein. Und deswegen brauchen wir Gemeinde. Darum brauchen wir Schwestern und Brüder, die mit anpacken, wenn einem die Hoffnung im Diesseits, wenn einem die Hoffnung in der sichtbaren Welt verloren geht. Und ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, fangt an, die Situation um euch herum, in euren Familien, in euren Arbeitsstellen, in euren Nachbarschaften aus der Perspektive Gottes zu sehen. Fangt an, zusammen diese Situation erst zu Gott zu bringen, in der Fürbitte, zu beten, dass der Geist Gottes in diese Situation hineinkommt, zu beten, dass Gott euch gebrauchen kann oder irgendjemand anders, ist doch egal, wen Gott braucht, dass hier das Übernatürliche ins Natürliche hineinkommt. Und ich möchte enden mit der letzten Geschichte, die ich von Kierkegaard, dem dänischen Philosophen, gehört habe. Der beschreibt eine Stadt, hallo, ich bin gleich soweit. Der beschreibt eine Stadt, in der nur Enten leben. Jeden Sonntag kommen die Enten aus ihren Häusern heraus und watscheln die Hauptstraße hinunter zur Kirche. Sie watscheln in das Gotteshaus hinein und hocken sich auf ihre Stammplätze und auf die Kirchenbänke. Die Mitglieder des Entenchores nehmen ihre Plätze ein und schließlich tritt der Entenpastor ans Pult und schlägt seine Entenbibel auf. Wie alle anderen Geschöpfe auf der Erde scheinen auch die Enten ihre eigene Version der Bibel zu haben. So, dann hebt er seine Stimme und liest, Enten, Gott hat euch Flügel gegeben, Flügel, mit denen ihr fliegen könnt. Flügel, mit denen ihr euch in die Lüfte erheben und wie ein Adler schweben könnt. Mauern können euch nicht einengen. Zäune sind keine Hindernisse für euch. Ihr habt Flügel. Gott hat euch Flügel gegeben und ihr könnt fliegen wie die Vögel. Alle Enten riefen Amen. Und dann hüpften sie von ihren Kirchenbänken und watschelten nach Hause. Wie sehr trifft dieses Gleichnis doch auf uns manchmal zu, dass wir von dem Potenzial in Christus hören, dass wir wissen um das, was Gott uns gegeben hat, Amen sagen und weitermachen wie vorher. Lass uns das nicht tun. Lass uns als Gemeinde das nicht tun. Lass uns Christus in die Situation hineintragen. Und lass uns jetzt gemeinsam beten. Ich bitte euch aufzustehen.